Es ist nach dem Sündenfall für den Sünder sehr schwierig, dem dreimal heiligen Gott zu begegnen. Nun hat Gott in seiner Gnade und Weisheit, weil er den Menschen retten wollte, hat er etwas getan. Er hat hier, man sieht es im Alten Testament, es geht wie ein roter Faden durch die ganze Bibel hindurch, ist er hingegangen und hat aufgezeigt, wie letztendlich er das für uns geschaffen hat, dass wir wieder völlige Gemeinschaft mit ihm haben können. Und zwar, er wählt hier einen Weg, der relativ einfach ist. Er wählt den Weg, in der Regel nimmt er immer einen Mittler und er nimmt immer einen Tempel. Zwei Dinge, also ein Mittler, zum Beispiel Mose, und ein Tempel. Und über das gibt der Mensch die Gelegenheit, wieder zu kommen. Und der Teufel, der ja weiß, wie die Pläne Gottes sind, teilweise wenigstens, der versucht, das zu pervertieren. Das haben wir zum Beispiel, indem er hier versucht, Menschen anstelle Gottes als Mittler hinzustellen oder indem er zum Beispiel anstelle im Tempel Gottes, wie er ihn bestimmt hat, Götzetempel macht. Also ich war schon in Kirche drin, wenn ich da reingekommen bin, es war ein Götzetempel, war keine Kirche. Entschuldigung, das muss man so deutlich sagen, gell? Das war eine Katastrophe. Aber die Bibel selber ist relativ einfach. Sie sagt, wir wollen uns das gleich ansehen, wie das Gott gemacht hat, auch mit diesen Tempeln. Aber zuerst nochmals ein Blick auf diesen Mittler oder auf die Mittler. In 5. Mose 18, Vers 15 sagt die Heilige Schrift, und ich denke, das ist wichtig, weil die Heilige Schrift ist ein Gesamtes. Vom Mose bis zur Offenbarung, eine Gesamtoffenbarung. Wir verstehen das, was Gott wollte, wenn wir die gesamte Schrift auf uns wirken lassen und der Heilige Geist wird sie uns aufschließen. In 5. Mose 18, 15 heißt es, einen Propheten wie mich, sagt Mose, wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollst du hören. Und wir wissen, dass das der Herr Jesus ist. Wenn du jetzt siehst, du hast also immer diese echten, von Gott gegebene Dinge und du hast dann die Realität. Die Realität ist dann letztendlich der hohe Priester, der Herr Jesus, unser wahrer Mittler. Die Bibel sagt, es gibt einen Mittler zwischen Gott und Menschen, nämlich der Herr Jesus. Und er ist die große Offenbarung Gottes als Mittler und vorgeschattet. Das ganze Alte Testament, das sind zum Beispiel namentlich das Mosaische Gesetz, das sind vor allem dann die Mittler, die Gott bestimmt hat, hier der Mose, dann die Tempel, die er vorschattet, dass wir es verstehen. Wir möchten das uns kurz angucken. Aber hier ist jetzt was Interessantes. Er sagt, der Mittler, der Echte, der kommt, wird sein wie Mose. Und wenn du dir das jetzt näher anguckst, dann siehst du, sowohl Mose als auch der Herr Jesus waren in Israel geboren, als es unter Knechtschaft war, unter Besatzung. Beides Mal will der Teufel, der Satan, das Kind, das geboren wurde, töten. Beides Mal nimmt Gott die Eltern und bewahrt das Kind. Beide waren zeitweilig in Ägypten. Beide hatten Sanftmut als Wesensart. Bei Mose sehr erstaunlich. Beide hatten Treue zu Gott. Es wird immer betont. Beide wurden von Israel und von ihren Geschwistern verworfen. Mose von Aaron und Miriam. Beide haben für ihr Volk praktisch Fürbitte getan, haben um Vergebung gebeten für das Volk. Beide waren bereit, stellvertretend zu leiden. Beide haben 40 Tage gefastet. Beide haben mit Gott, dem Vater, von Angesicht zu Angesicht geredet. Beide sind Gott auf dem Berg begegnet. Bei beide wurde das Grab von Engeln bewacht. Beide waren Lehrer, Hirte, Prophet. Beide waren vom Vater gesandt. Ganz wichtig. Beide haben Speisung übernatürlich vollführt, Befreiungen, Heilung. Beide haben Wunder getan. Beide haben einen Bund durch Blut gebracht. Und bei beiden stand das Lamm im Mittelpunkt. Also das ist nur ein Abriss. Da sieht man, wie wunderbar Gott den Mittler im Alten Testament schon anzeigt, der dann nachher richtig kommt. Und das ist auch die Kostbarkeit des Alten Testamentes. Und genauso ist mit den Tempel. Wir müssen zum Beispiel nicht nur die Mittler verstehen, sondern auch die Tempel. Weil sonst liest du die Bibel und verstehst nichts. Es ist ganz wichtig, es gibt etliche Tempel im Alten Testament, die sind alle eine Vorschattung auf der wahre Tempel, den Gott dann schafft, nämlich der Tempel, der in Wirklichkeit ja nicht irdisch ist, sondern von Gott geschaffen. Und das Endprodukt ist der Tempel des Heiligen Geistes, die Gemeinde. Aber um das zu verstehen, müssen wir einfach hier schön langsam durchgehen. Es beginnt in 2. Mose 33, Vers 7. Und zwar, das war einfach so, also immer der gleiche Gedanke. Ein Mittler, hier Mose, ein Tempel. Es geht auch, ist auch heute so, wir sehen das nachher. Und, aber nicht der Papst als Mittler, damit man es richtig versteht, nicht eine Kathedrale, sondern das ist jetzt geistlich. Jetzt ist es geistlich. Dort war es körperlich vorgeschaltet. Und jetzt, wenn man das uns ansehen, dann sieht man was Wunderbares. Und zwar, hier zum Beispiel macht das Gott ganz einfach. Wenn man es genau nimmt, war das der erste Tempel in Anführungszeichen. 2. Mose 33, 7. Mose aber nahm das Zelt, schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager, und er nannte es Zelt der Zusammenkunft. Und es geschah, dass jeder, der den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste, außerhalb des Lagers. Vers 9. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes, und er redete mit Mose. Wir wissen natürlich aus den Zusammenhängen, dass in Wirklichkeit, wenn Mose von Angesicht zu Angesicht geredet hat, dass er mit dem Angesicht Gottes geredet hat, mit dem Jesus. Und hier siehst du etwas, das war der erste Tempel, wenn man es genau nimmt. Es war ein ganz leeres Zelt, aber die Wolke und Feuersäule, die Gegenwart Gottes kam herab. Aber der gleiche Gedanke, Mose war der Mittler, hier war der Tempel, die Wolke und Feuersäule kommt. Das Zweite, jetzt kommen wir schon zu dem, was wesentlich ist und was real ist, das ist die Stiftshütte. Und das ist der Unterschied. Und das ist ganz gewaltig. Und da müssen wir drauf achten. Wisst ihr, wenn Gott uns Dinge beschreibt, der beschreibt uns das doch nicht als Geschichtsbuch, nur dass es durchgelesen ist. Wenn Gott einen Tempel beschreibt, wenn Gott einen Mittler beschreibt, dann hat es einen Sinn, dass wir etwas Geistliches verstehen sollen. Wisst ihr, jetzt hast du da ein vollkommenes, leeres Zelt und hier der Mittler steht vorm Zelt und dann kommt die Wolke Gottes, die Schechina, die Wolke und Feuersäule, kommt herunter. Und jetzt kommst du zur Stiftshütte und jetzt hast du was völlig anderes. Wisst ihr, die Stiftshütte war völlig anders. Die Stiftshütte war ein Heiligtum im Dreck. Ist euch das klar? Also für eine Hausfrau oder für jemanden, der pingelig ist, gibt es nichts Schlimmeres wie das, was die Stiftshütte war. Die stand in der Wüste im Dreck. Da war es staubig, heiß, dreckig, mit dem Dreck. Sie hatte keinen Fußboden. Versteht ihr? Die stand im Dreck. Also da ist nicht jetzt eine wunderbare Planung bereitet worden, dass wenn du in den Vorhof hineingetreten bist, dann bist du hier auf dem Untergrund gewesen, sondern die ist mit in der Wüste gestanden. Zuerst auf ehernen Füßen, also Metall, dann wird silbern, und je näher du ins Allerheiligste kommst, wird es golden. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Gott zeigt jetzt durch diese Sache einen Schritt weiter an. Der erste Schritt war, du brauchst einen Mittler und du brauchst einen Tempel. Und dann kommt die Gegenwart Gottes. Jetzt kommt der zweite Schritt. Jetzt zeigt Gott wieder einen Tempel, Stiftshütte. Also ich nenne es Tempel, gell? Natürlich war der erste richtige Tempel 1. Könige 8, der salomonische Tempel. Aber das war eigentlich auch nur die Stiftshütte in Steinform, wenn man es genau nimmt. Die Stiftshütte ist jetzt der erste richtige Tempel. Und da ist drumherum ein Zaun mit schneeweißer Leinwand. Wisst ihr, damit zeigt Gott jetzt die Menschen schon den nächsten Schritt durch den Tempel. Das zeigt er ihnen schon an. Er zeigt, da drinnen ist die Gegenwart Gottes. Die haben ja gesehen, dass die Schechina, die Wolke und die Feuersäule sich auf die später fertiggestellte Stiftshütte gesetzt hat. Und die haben gewusst, das ist im Allerheiligsten. Und wir wissen, dass sich die Wolke und Feuersäule auch aus Yom Kippur, 3. Mose 16, auf den Sühnedeckel gesetzt hat. Die haben das gesehen. Da ist die Gegenwart Gottes. Aber jetzt haben sie gesehen, trotzdem Dreck. Die konnten vielleicht eine Ausrede haben. Ah, ich bin ja staubig, wie kann ich sauber sein? Zeigt ihnen Gott, du kommst nur zu Gott, wenn die weiße Sache geregelt ist, wenn du rein bist. Die Forderung von Gott nach Reinheit zeigt er durch die weiße Leinwände. Dann zeigt er, da geht nur eine Tür rein. Ein Gläubiger weiß sofort, das ist Johannes 10, 9, wo der Jesus sagt, ich bin die Tür. Es gibt nur eine Tür. Du kommst da nur rein durch die Tür. Du kommst nur rein, wenn du gereinigt wirst. Und jetzt gehst du rein in den Vorhof. Jetzt siehst du, das war kein so bisschen Wasserbecken, es war riesengroß. Da steht dann ein Wasserbecken. Damit zeigt er, du musst gereinigt werden. Denn neben dem Brandopferaltar. Brandopferaltar war immer so, dass etwas vollständig verbrannt wurde. Also es heißt zu Deutsch, du musst vollständig dich hingeben und du musst vollständig gereinigt werden. Dann erst gehst du weiter durch die nächste Tür und dann erst darfst du ins Heiligtum. Und dann bist du im Heiligtum, da hast du einen Leuchter, dann gehörst du zur Gemeinde, die Gemeinde ist der Leuchter. Du hast einen Schaubrottisch, du hast Gemeinschaft mit Gott und er ist das Brot des Lebens, der dich vollkommen speist, dir alles gibt, was du brauchst. Und du hast einen Räucheraltar, dann betest du an. Das ist der menschliche Teil. Und dann zeigt er, das ist aber nur ein Vorhang. Und da darf gar niemand rein, als einmal im Jahr der hohe Priester. Und er darf nur rein mit seinem vorher geschöpften Opferblut und sprengt es auf den Sühnedeckel. Und der Sühnedeckel war das Zentrum. Aber der Sühnedeckel war, wenn man es genau nimmt, die Deckplatte der Bundeslade. Das war dieses wunderbare Behältnis, wie ein Sideboard mit Stangen, so könnte man es vielleicht nennen. Und oben war der Sühnedeckel draus, aus reinem Gold. Und zwei Engel haben dann ihre Blicke auf den Sühnedeckel gewendet. Und dort hat der Hohepriester gegen die Bundeslade und auch auf den Sühnedeckel hat er das Blut gesprengt. Jetzt zeigt Gott, man kann nur letztendlich wiederum die Schechina, die Gegenwart Gottes, die Wolke und die Feuersäule haben, wenn ein Hohepriester in dieses Heiligtum geht. Und bei den ganzen Vorgängen geht es um die Reinheit. Es geht darum, dass man gereinigt wird, nämlich, und das weiß der Mensch, von seinen Sünden. Und nur wenn ein Hohepriester hineingeht ins Allerheiligste und Blut auf den Sühnedeckel sprengt, dann kommt die Gegenwart Gottes, spricht die Wolke- und Feuersäule. Für uns heißt es der Heilige Geist, dann ist überhaupt nur Wiedergeburt möglich. Also da zeigt Gott schon im Alten Testament Wunderbares an über die Stiftshütte. Und was hier geschehen ist in der Stiftshütte, gell, du fragst ja, was hat er gemacht? Steht im Hebräer 9,11, aber nicht ganz genau beschrieben. Und dann steht es natürlich im Hebräer 10,19, aber auch nicht ganz genau beschrieben. Wo es genau beschrieben wird, ist 3. Mose 16, das ist Yom Kippur, der Versöhnungstag. Da erklärt es dann ganz genau, wie das geht. Und da wird zum Beispiel in Vers 14 von Kapitel 16 von 3. Mose gesagt, er soll auch von dem Blut des Jungstieres nehmen und es mit seinem Finger gegen den Sühnedeckel sprengen nach Osten zu. Osten ist immer die Himmelsrichtung, wo die Offenbarung Gottes herkommt. Siebenmal soll er von Sühnedeckel mit seinem Finger von dem Blut sprengen. Und so wird ganz genau erklärt, das Blut muss auf den Sühnedeckel gesprengt werden. Und das ist auch kein Zufall. Wo kommt der Herr Jesus wieder? Auf den Ölberg. Wo ist der Ölberg? Im Osten. Osten ist immer Offenbarung Gottes. Und da zeigt er jetzt schon an, dass der echte Hohepriester, Herr Jesus, später im innersten Heiligtum Blut auf den Sühnedeckel sprengen muss. Sonst ist keine Erlösung möglich. Nur dann ist die Forderung der Stiftshütte, das Weiße, die Reinheit, überhaupt machbar. Es geht sonst gar nicht. Wisst ihr, und wenn du das dir dann anguckst, heute ist ja so, dass die Menschen versuchen, menschlich etwas zu tun. Sie gehen zum Beispiel hin im Tempelinstitut in Jerusalem und versuchen, alles nachzumachen. Sie haben schon eine rote Kuh gezüchtet, sie haben Steine gebrochen, um einen Tempel aufzubauen. Sie haben den Leuchter sogar schon, also eins zu eins nachgebaut, den kannst du besichtigen, der steht im Freien sogar. Aber es gibt eine Bibelstelle und das Interessante ist, dass die etwas nicht hinbekommen haben bis jetzt, und sie werden es auch nicht hinbekommen, sie konnten keine Bundeslade und keinen Sühnedeckel schaffen. In Jeremia 3, Vers 16 steht, die Bundeslade des Herrn, sie wird niemand mehr in den Sinn kommen, man wird an sie nicht mehr gedenken und sie nicht mehr vermissen, es wird auch keine mehr gemacht werden. Warum sagt er das? Weil zur Zeit Jeremias der Tempel Salomos, und der Tempel Salomos war eigentlich die Stiftshütte in Steinform. Warum geht Gott weiter und sagt, zuerst ein leeres Zelt, um zu zeigen, die Schechina muss kommen, ich brauche einen Mittler, ich brauche Gemeinschaft. Warum dann die Stiftshütte, die genau die Erlösung erklärt. Reinheit, du musst dich waschen, du musst dich hingeben, dann gehörst du zum Leuchter, dann bist du in Gemeinschaft, Schaubrottisch, dann hast du das, was Gott dir geben wird, alles auf dem Schaubrottisch fertig, dann hast du Räucheraltar, Warum sagt er dort ins Allerheiligste, wo kein Mensch reingeht, muss der hohe Priester, der war natürlich jetzt zu der Zeit ein Mensch im irdischen Heiligtum, aber im himmlischen kommt kein Mensch rein, ging er ins Heiligtum, warum zeigt er das alles? Und warum lässt er dann einen Tempel aus Stein bauen? Es ist doch geoffenbart, ist ganz einfach. Weil 1. Petrus 2, Vers 4 sagt, dass die Gläubigen lebendige Steine in diesem Tempel Gottes sind. Also er zeigt, der endgültige Tempel wird mit Steinen gebaut. Dass diese Steine Menschen sind, nämlich wir, das wissen wir aus dem Neuen Testament. Also er zeigt es alles Schritt für Schritt, wisst ihr, immer ein Schrittchen weiter zeigt er das an. Und das muss man jetzt einfach ganz nüchtern sehen. Jetzt kommen ein paar Offenbarungen, aber ganz wichtig ist, zur Zeit Jeremias wurde dieser Tempel Salomos völlig zerstört und da haben sie die Bundeslade genommen. Sie haben auch den Leuchter genommen. Da ist was passiert. Und jetzt hat natürlich Israel Sehnsucht nach der Bundeslade. Wisst ihr, dieses mosaische Gesetz kannten. Die wussten ja, Yom Kippur, die Versöhnung mit Gott, konnte nur geschehen, wenn ein hoher Priester ins Allerheiligste geht. Es konnte nur geschehen, wenn Blut auf der Sühnedeckel gesprengt wurde. Die haben das ja gewusst. Also haben sie die Bundeslade gesucht. Und das ist auch heute so. Heute gibt es Theorien, unterm Tempelberg in Jerusalem sind geheime Gänge. Das stimmt. Aber dann sagt man, da muss die Bundeslade sein. Ich muss sagen, ihr könnt aufhören zu suchen. Lest Jeremia 3, Vers 16. Sie wird nicht mehr gefunden werden. Sie wird nicht gesucht werden, letztendlich von den Echten. Die Echten suchen sie nicht, die Unechten vielleicht ja. Und wenn etwas auftaucht, dann ist es eine Fälschung. Aber die echte Bundeslade wird nicht mehr gemacht werden. Die ist vorbei. Jetzt muss ich sagen, wieso macht das Gott? Wenn doch ein Sühnedeckel da ist, der unbedingt nötig ist, wenn Blut und der Sühnedeckel, wenn die zusammenkommen, nur dann Versöhnung möglich ist, wenn der hohe Priester davor steht, und warum lässt dann Gott ausgerechnet das Mittel zur Versöhnung verschwinden? Er lässt es verschwinden und sagt, ihr kriegt sie nicht mehr. Schon radikal, oder? Dann baut Zerubabel, das ist Esra und Nehemiah, baut wieder einen Tempel. Wisst ihr, was jetzt interessant ist? Da wird nur berichtet, dass die Grundlage für diesen Tempel gelegt wird. Aber es ist der einzige Tempel, von dem die Bibel nicht berichtet, gar nichts sagt über den Bau. Du hast keine Ahnung, wie der gebaut wurde. Da musst du Flavius Josephus, die Mishnah, da musst du diese Nebenschriften lesen, dass du überhaupt weißt, wie der Tempel aufgebaut wurde. Warum ist Gott hier so, dass er uns das verweigert und sagt, es geht euch nichts an, wie der ausgesehen hat. Wisst ihr warum? Dieser Tempel hat ihr Problem. Gott ließ als Gericht der Tempel Salomos vernichten und er ließ, und das ist genauso brutal, Bundeslade, Sühnedeckel, die einzigen Mittel, die nötig waren, um Versöhnung zu schaffen, tut er hinweg und zwar radikal. Ist alles weg. In diesem Tempel Zerubabels, wisst ihr, was da im Heiligtum war, im Allerheiligste, wo die Bundeslade hingehört und der Sühnedeckel, wisst ihr, was da war? Ganz einfach, nix. Es war leer. Also es zeigt er ganz klar, mit diesem Tempel, ihr könnt nichts tun, um euch zu erlösen. Ihr habt keine Chance. Ihr könnt 100.000 hohe Priester züchten. Wisst ihr, und ich war baff erstaunt. Ich habe jetzt mal bei Flavius Josephus, das weiß ich von einem englischen Wissenschaftler, die hatte Geräte, ich habe sie nicht gezählt, aber ich glaube, allein 80.000 Opferschalen. Also die hattet unsinnig viele Geräte und das kannst du machen ohne Ende, wenn keine Bundeslade da ist und da mitten drauf der Sühnedeckel, weil dort gehört das Blut drauf, keine Versöhnung. Dann kommt die Wolke und Feuersäule nicht. Wisst ihr, es muss ja für die Juden frustrierend gewesen sein. Die haben den Tempel hochgezogen und haben genau gesehen, das Heiligtum ist leer und da ist nichts. Dann kam Herodes. Herodes war nicht einmal ein Jude. Er war ein Edomäer, also ein ganz schwieriger Mensch. Und der hat dann den Tempel hochgezogen in einer Pracht, die unbeschreiblich war. Es wurde beschrieben, wenn du auf das Korpusberg in Jerusalem kamst, hast du der erste Blick auf den Tempel geworfen. Die Leute sind erschüttert gewesen, was das für Gold und für ein Glanz war und für Herrlichkeiten. Wunderbares Gebäude. Kann man sich nicht vorstellen. Ich habe jetzt ein Bild gesehen, wie der Felsendom, dieses Heiligtum der Moslems, wie das sieht aus wie ein Spielzeughäuschen gegenüber dem echten Tempel, wenn du das mal vergleichst. Der Tempel war unendlich größer, das war gewaltig. Aber dieser Tempel, der war ja zur Zeit Jesu, der hatte ein ganz kleines Problem. Das Heiligtum war immer noch leer. Sie haben immer noch keine Bundeslade, immer noch keinen Sühnedeckel gehabt, immer noch war keine Erlösung möglich. Wisst ihr, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, die haben ja gewusst, da ist nichts. Und jetzt kommt der Herr Jesus, tut Zeichen und Wunder, die Zeichen und Wunder des Messias. Er hat die getan. Er hat einen Aussätzigen gereinigt, er hat einen Blindgeborenen die Augen geöffnet. Er hat einen Dämon ausgetrieben, der stumm war, die drei Zeichen des Messias. Er hat alles getan. Und jetzt kommt Johannes der Täufer. Und das Erste, was er über ihn sagt, er zeigt auf ihn und sagt, das ist das Lamm Gottes. Das ist das wahre Opferlamm. Wisst ihr, was sie für Opferlämmer hattet? Fürs Allerheiligste. Gar keine. Die haben nur im Vorhof Millionen von Tieren geschlachtet. Aber diese Millionen von Tieren, das war ihr menschliches Bemühen, sich bei Gott angenehm zu machen, hat überhaupt keinen Wert gehabt. Flavius Josephus sagt klipp und klar, der Tempel war leer. Also es gab kein Lamm, das auf dem Sühnedeckel geopfert werden konnte. Es gab keine Versöhnung. Drum ist auch die Wolke- und Feuersäule nicht mehr heruntergekommen. Und in diesen ganzen Dingen nach der Zerstörung des Salomo-Tempels hat nicht nur die Bundeslade gefehlt und der Sühnedeckel, der siebenarmige Leuchter hat gefehlt. Es gibt ja im Triumphbogen in Rom ein Bild vom Leuchter. Da siehst du aber am Sockel, dass nicht der echte war. Die haben dann wohl eine Nachbildung gemacht. Die haben dann die Römer, als sie hier den Tempel endgültig zerstört haben, das weggenommen. Der goldene Krug mit Manna war nicht mehr da. Alles, was in der Stiftshütte drin war, das Gefäß mit heiligem Salböl, der Stab Aarons, der geblüht hatte, war auch nicht mehr da. Die Kiste mit den goldenen Mäusern, der Philister, die haben ja geopfert, dass die Plage von ihnen geht, der war auch weg. Der Stab Moses war weg, die Urim und Tumim, diese Mittel, um zu weissagen, war weg. Später wurde sie ja missbraucht, die Priester haben dann nicht mehr geweissagt, sondern gewahrsagt. Am Anfang war es göttlich, aber dann ist es pervertiert. Und vielleicht das Wichtigste, das Altarfeuer wurde nicht mehr von Gott entzündet, sondern vom Mensch. Und genauso kam die Schechina, die Wolke und die Feuersäule, nie mehr auf einen dieser anderen Tempel. Die ist das letzte Mal auf den Salomo-Tempel gekommen. Wisst ihr, das müsst ihr euch das vorstellen. So viele Jahrhunderte ist Israel vollkommen erledigt, hat kein Opfer mehr. Weil es gibt keinen Sühnedeckel. Sie können kein richtiges Opferlamm mehr auf dem Sühnedeckel opfern. Kein Blut. Es wurde ja nur das Blut auf den Sühnedeckel gestreckt. Das Lamm konnte sie vorher verbrennen auf dem Brandopferaltar. Das war möglich. Aber es ist Blut ins Innerste des Heiligtums. Das Heiligtum war da, aber es war keine Bundeslade, kein Sühnedeckel. Da war nichts mehr da. Versteht ihr die Verzweiflung? Das muss ja total gewesen sein. Und damit kann man nie die Wolke und Feuersäule. Die haben das ja gewusst. Wisst ihr, jetzt kommt plötzlich Johannes der Täufer und sagt, hier habt ihr das echte, das ist das echte Opferlamm. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Johannes 1, 29, der Jesus. Jetzt kommt der Paulus. Wir haben es heute schon gelesen. Römer 3, 25. Er ist das Sühnopfer für unsere Sünde, der Herr Jesus. Das steht im griechischen Hilasterion. Und das ist das Wort für Sühnedeckel. Eigentlich müsstest du auch in Römer 3 übersetzen, er ist der Sühnedeckel. Und jetzt geht Paulus hin und sagt, es ist jetzt wieder ein Sühnedeckel da. Er lehrt gleichzeitig, er, der Herr Jesus, ist der Mittler. Merkt ihr was? Er ist der Mittler. Er ist der Sühnedeckel. Er ist das Opferlamm. Er hat Blut. Das Blut wird gesprengt. Entschuldigung. Das würde ja heißen, das, was in der Stiftshütte passiert ist, das ist ja jetzt vom Herr Jesus aus gesehen sein Programm. Er stirbt am Kreuz von Golgatha, trägt alle unsere Sünden, alle Flüche, alle Verdammnis. Und jetzt sagt die Bibel etwas Ungeheures in Hebräer 10, 19. Wir haben es oft gelesen, aber es ist ganz wichtig, das zu verstehen von dem Hintergrund her. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, also er sagt, du hast jetzt einen großen Priester über das Haus Gottes, Hebräer 8, Vers 2, einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch, nämlich die im Himmel. Und jetzt fällt uns ein, aha, woher hattet sie denn das Modell der Stiftshütte? Mose war auf dem Berg Sinai und kriegt es von Gott geoffenbart. Und jetzt sagt die Bibel, du sollst es genauso machen wie das Muster, das du wohl in einem Gesicht gesehen hast. Jetzt wissen wir vom Hebräerbrief, die echte Stiftshütte stand immer im Himmel. Und die stand im Himmel und da war die echte Bundeslade und da war der echte Sühnedeckel. War im Himmel. Und jetzt sagt die Bibel, Hebräer 10, 19, er geht als großer Priester über das Haus Gottes, geht er hindurch, durch alle Himmel hindurch, ins innerste Heiligtum und geht in die Stiftshütte im Himmel. Und jetzt sagt die Bibel, Hebräer 9, 11, als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das ist die Stiftshütte im Himmel, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, hat Gott selber gemacht, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal ins Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Wisst ihr, was jetzt die Bibel sagt? Sie sagt jetzt, die erste Begegnung Gottes mit diesem Zelt, mit der Wolk- und Feuersäule Mose, das leer war, ist nur eine Vorschattung. In der Stiftshütte siehst du genau, was hier passiert. Durch 3. Mose 16, durch Yom Kippur kannst du genau erklären, was der hohe Priester getan hat. Auch durch der Hebräerbrief, Hebräer 8, Hebräer 9, Hebräer 10. Aber jetzt sagt die Bibel, er hat die Himmel durchschritten. Da hieß es, ist mit seinem kostbaren und teuren Blut ins innerste Heiligtum gegangen, ins Allerheiligste. Und die Bibel sagt, als sein Körper zerriss im Himmel der Vorhang, der das Heiligtum uns Allerheiligste getrennt hat. Dann geht er vor der Sühnedeckel, sprengt sein Blut, wie der alttestamentliche hohe Priester, und derselbe Sekunde ist die Erlösung fertig. Aber jetzt geht die Bibel hin und da fängt dann mein Hirn an auszusetzen und sagt, der hohe Priester, der das Opfer bringt, ist der Herr Jesus. Das Opferlamm, das geschlachtet wird, ist der Herr Jesus. Das Blut, das auf der Sühnedeckel gesprengt wird, ist das Blut vom Herr Jesus, sein eigenes. Und dort, wo es drauf gesprengt wird, nämlich der Sühnedeckel, ist auch der Herr Jesus. Er hat das Blut auf sich selber gesprengt. Ist euch das klar? Und die Bibel sagt, in dem Moment war die Erlösung fertig. Ein vollkommenes Opfer. Der hohe Priester setzt sich, er hat nichts mehr zu tun. Jetzt siehst du, wie diese ganze Tempel das nur vorschattet, was er letztendlich getan hat. Und da hat ja alles gefehlt, was man sich vorstellen kann. Und damit ist auch, soll ich es mal jetzt sagen, was hier gemeint ist. Es kommt dann in der Offenbarung nochmals vor, aber für die Erlösung ist dann die Stiftshütte im Tempel Gottes im Himmel, also oder der Tempel Gottes im Himmel, eigentlich fertig. Wisst ihr, und jetzt hast du ein vollkommenes Opfer, du hast einen perfekten Mittler, der alles getan hat, es ist alles fertig, wie am Yom Kippur, wie am Versöhnungstag, das Volk kann jubeln, ist alles fertig, aber wir haben es ja nicht. Wir haben es nicht. Das nützt den Menschen gar nichts, das ist im Himmel. Ich habe es einmal im Jugendkreis erklärt, habe gesagt, die Erlösung hat der Herr Jesus geschaffen als hohe Priester. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, für jeden Menschen maßgeschneidert liegt die Erlösung im Regal im Himmel. Jetzt kommt der Herr Jesus durch den Heiligen Geist und bietet dir diese Erlösung an und sagt, willst du sie? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will jeden Menschen retten. Für jeden Menschen ist diese Erlösung da. Er bietet dir deine Erlösung an. In diesem Paket der Erlösung ist die Vergebung der Sünde. Da wirst du mit Christus gekreuzigt. Da wirst du mit Christus begraben. Du stehst mit ihm auf. Da ist alles drin in der Wiedergeburt, in diesem Paket. Das sind Epheser 2, Vers 10. Alle Werke drin, die du je tun sollst. Da ist alles drin. Da ist 1. Korinther 12, 18 dein Platz im Leib Christi festgelegt. Da ist Römer 12, 3, das Maß des Glaubens festgelegt. Da ist 1. Petrus 4, Vers 10, deine persönliche Gnadegabe festgelegt. 2. Korinther 10, 13, dein Arbeitsgebiet festgelegt. Da ist alles drin. Mehr als dieses Paket kann dir Gott nicht geben. Die Bibel sagt, es ist das Unterpfand. Und da wird ein Bankbegriff benutzt im Griechischen, das ist interessant. Es ist die erste Rate. Wie bei einem Kredit oder bei einer Auszahlung. Wenn du das Paket hast, dann kriegst du Gnade um Gnade. Johannes 1, 16, dann kriegst du alle anderen Raten. Und wisst ihr, was die letzte Rate ist? Schon Offenbarung 21 und 22, wenn du dann im Himmel bei meinem Jesus bist, alle Zeit. Übrigens interessant, gibt es im Himmel, wenn wir bei meinem Jesus sind, einen Tempel? Ist doch wieder ein Tempel. Wenn der Jesus der Mittler ist, der ist ja jetzt im Himmel. Dann müsste der Heilige einen Tempel geben. Offenbarung 21, 22. Und einen Tempel, ist immer das griechische Wort Naos, einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr Gott der Allmächtige ist ihr Tempel und das Lamm. Jetzt hast du die Realität. Wisst ihr, jetzt ist halt die Frage, was ist jetzt von der Ausgießung des Heiligen Geistes bis zu der Wiederkunft Jesu, was ist jetzt dazwischen? Jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Paulus macht doch mal was in Apostelgeschichte 19, da haben die alle gerätselt, was hier der Fall ist. Und Paulus ist raffiniert, er ist auch seelsorgerlich. Er macht was ganz Einfaches. Er trifft in Ephesus, in dieser wunderbaren Stadt, die der größte Götzentempel hatte, den man sich vorstellen kann, der Artemis-Tempel. Da kommt auch Ostern, Ostara her, da kommt die Fruchtbarkeitskulte, kommen hierher. Oder sind zumindest gleiches Kaliber. Da siehst du dann etwas Furchtbares. Da hat es Menschen in dieser schrecklichen Stadt. Und sie wurde unter anderem in den Götzendienst eingeführt, weil ein Bild vom Himmel fiel. Bild. Wisst ihr? Und dort ist Fruchtbarkeitskult. Natürlich gibt es viele Spielarten, wisst ihr? Der Ostara-Kult war wieder extra, aber eigentlich ist das hier in Ephesus war ein Zentrum des Fruchtbarkeitskultes. Und der geht überall. Und wenn wir heute an Ostern lassen wir die Kinder Eier suchen und man sagt, der Osterhase kommt, das ist teuflischer, wirklich teuflischer Götzekult. Das ist den Leuten nicht klar. Weißt du, zum Glück habe ich ein weites Gewissen. Ich kann die Ostereier essen, weil ich esse den ganzen Tag. Also ich esse heute auch gefärbte Eier. Ich habe kein Problem. Also wenn es einen Ostern gefärbte Eier hat, denke ich nicht, dass ihr Götzeopfer esse, sondern ich esse die Eier, wenn ich sie auch unter dem Jahr esse. Aber es ist eigentlich ist es nicht sauber. Da muss man aufpassen auch mit den Kindern, damit das ihnen gleich austreibt von Anfang an. Und jetzt hast du hier in der Apostelgeschichte 19 Jünger des Johannes des Täufers. Jetzt geht der Paulus hin und fragt etwas. Das ist eine seltsame Frage. Apostelgeschichte 19,2. Ich lese mal so, wie es im Grundtext steht. Habt ihr Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurde? Er fragt einfach, hast du den Heiligen Geist? Wer ist der Heilige Geist? Alttestamentlich abgebildet in der Schechina, in der Wolke- und Feuersäule, der Gegenwart Gottes. Er sagt, hast du die Schechina? Ist der Heilige Geist in dir? Hat der hohe Priester dir das Opfer geben können? Und die Bibel sagt ganz klar, Johannes 1,12, so viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wenn du jetzt als Gotteskind der Herr Jesus aufnimmst in dein Herz, dann passiert was Wunderbares. Das steht in Epheser 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist. Das ist ganz einfach. In der Sekunde, wie du den Herrn Jesus aufnimmst, kommt der Heilige Geist in dich hinein. Und darum fragt Paulus, habt ihr Heiligen Geist empfangen? Damit fragt er sich, ihr eiskalt, seid ihr überhaupt gläubig? Oder seid ihr bloß so Formgläubige? Und eigentlich müsstest du, wenn du jemand hast, mit dem du redest, über das Evangelium, der bezeugt dir, ich bin auch fromm, ich gehe in den Kreis, ich gehe dorthin. Wenn du genau ehrlich wissen willst, was Sache ist, frage ihn, hast du den Heiligen Geist empfangen, als du gläubig wurdest? Das ist eine legitime Frage. Weil Paulus sagt in Römer 8, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Vers 9, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Also er sagt klipp und klar, wer nicht die Schechina in sich hat, der ist nicht sein. Ja, wie kann ich in diesem komischen Körper, der bei meinem Alter langsam aber sicher zerfällt, wie kann ich hier die Schechina in mir haben? Das ist ganz einfach. In 1. Korinther 3,16, eine der größten Offenbarungen der Schrift, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Da steht wieder Naos. Und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und er seid ihr. Jetzt sagt die Bibel, dein Körper ist von der Sekunde der Wiedergeburt an. Weil nämlich der Heilige Geist, die Schechina, die Wolke und die Feuersäule, in deinen Geist einzieht, ist dein kleines Herz ein Tempel des Heiligen Geistes. Müsst ihr euch mal vorstellen. Und in dir ist die Schechina. Entschuldigung. Wären wir zwei in Israel zu der Zeit gewesen und du hättest Mose langsam, aber sicher, dann war es Aaron, du hättest gesehen, jetzt passiert in der Stiftshütte etwas. Jetzt kommt die Wolke- und Feuersäule, sichtbar, kommt auf die Stiftshütte drauf. Wolke und Feuersäule kommt auf die Stiftshütte drauf. Da wärst du doch in Ehrfurcht erstarrt, oder? Die sind alle aufgestanden, steht in der Bibel, alle aufgestanden in Ehrfurcht an der Türe ihrer Häuser und haben mit Ehrfurcht auf den Vorgang gesehen. Dort war der Mittler und jetzt kommt die Wolke und Feuersäule. Und wir wissen inzwischen, dass sich die Wolke und Feuersäule auf den Sühnedeckel gesetzt hat. Entschuldigung, jetzt sage ich es mal ganz, ganz hart. Ist dir klar, wenn du wiedergeboren bist, dass der Herr Jesus in deinem Herzen wohnt? Wenn er laut Römer 3,25 der Sühnedeckel ist, was ist dann in dir? Dann ist der Herr Jesus der wahre Sühnedeckel in dir. Wenn du wirklich ein Gotteskind bist und die Wiedergeburt erlebt hast, dann ist in deinem Geist, Römer 8, 9 und 10, der Heilige Geist. Dann ist die Shechina in dir. Ist euch klar, was das heißt? Ich müsste eigentlich mit größter Ehrfurcht als Gotteskind durch dieses Leben gehen. Immer in dem Bewusstsein, in mir ist die Shechina. In mir ist der wahre Erlöser. Ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. In mir ist der echte Sühnedeckel, der Jesus ist alles in mir. Wisst ihr, wenn du das siehst, dann merkst du erst, warum Gott das im Alten Testament so aufgezeichnet hat. Er zeigt dir die Ehrfurcht. Er zeigt diese Heiligkeit. Und dann sagt er im Neuen Bund, das habt ihr jetzt. Wisst ihr, dann merkst du erst, wie, ich sag mal, billig wir die Erlösung machen und mit dem umgeht. Aber wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Geht die Bibel weiter. 1. Petrus 2, Vers 5 und sagt, wir sind Steine, lebendige Steine für den Bau Gottes. Und jetzt sagt er, im Himmel ist jetzt das neue Jerusalem praktisch und dort ist das echte Heiligtum. Das heißt, wir sind kleine Tempel des Heiligen Geistes, aber wir alle zusammen bilden der große Tempel des Leibes Jesu Christi, der Tempel des Heiligen Geistes und den wollte Gott schaffen und nichts anderes. Wisst ihr, jetzt ist völlig normal, wenn ihr jetzt alle diese Stelle euch vergegenwärtigt, also nochmals, der hohe Priester geht hinein, ins Allerheiligste, auf der Sühnedeckel springt sein Blut. Das hat er getan, ein für alle Mal. Im himmlischen Heiligtum ist jetzt alles fertig. Dann bestimmt Gott, dass wir kein Tempel mehr brauchen. Versteht ihr jetzt, warum Gott zum Beispiel von der Zerstörung des Salomonischen Tempels an das Heiligtum immer leer gelassen hat? Er wollte denen so zeigen, dass der Dümmste begreift, Entschuldigung der Ausdruck, dass der Dümmste es begreift, es kommt ein anderes Heiligtum. Es kommt ein anderer Mittler, es kommt ein anderes Opfer, es kommt anderes Blut. Darum sind die Tempel immer leer gewesen. Und es kann nicht wiederholt werden, ein für alle Mal. Darum ist der Tempel im Hesekiel leer. Genauso. Das Heiligtum auch leer. Sondern das, was im innersten himmlischen Heiligtum passiert ist, dass der Herr Jesus, darum lässt Hebräer 10, 19, lässt Hebräer 9, 11 und Folgeverse, Hebräer 8, das müsst ihr verinnerlichen, dass der Jesus durch die Himmel hindurchgegangen ist, ins innerste Heiligtum und jetzt eine völlige Erlösung geschaffen hat. Er stand dort als Hohepriester, als Opfer mit seinem Blut, hat sich selber der Sühnedeckel besprengt und dann war die Erlösung fertig. Und dann setzt er sich, ist vorbei, alles ein für alle Mal. Und dann sagt er so, und jetzt sollst du, kleiner Gläubiger, ein Tempel des Heiligen Geistes sein und gieß der Heilige Geist nach der Wiedergeburt in mich aus. Dass ich wiedergeboren bin, dass ich ein Gotteskind bin, dann wird mein Geist, Römer 8, 9, lebendig. Aber jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Das darf man natürlich nicht vergessen. 3. Mose 14. Licht zu merken, 3. Mose 14, 14. Und der Priester, in dem Fall der Herr Jesus, soll von dem Blut des Schuldopfers nehmen, von seinem eigenen Blut. Und der Priester soll es dem, der gereinigt werden soll, der wiedergeboren wird, auf das rechte Ohrläpplein tun, auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes, auf die Sinne, auf das Handeln, auf das Tun, auf das Gehen, wo man hingeht. Also der ganze Mensch wird jetzt erfasst, er tut das Blut drauf. Und jetzt sagt die Bibel, danach soll der Priester von dem Locköl nehmen, es in seine eigene linke Hand gießen. Damit zeigt Gott an, dass du gar nichts tun kannst. Er tut alles. Er gießt es in die linke Hand, der hohe Priester, der Herr Jesus. Und der Priester, nämlich der Jesus, soll mit seinem rechten Finger in das Öl tunken, das in seiner linken Hand ist, und mit seinem Finger von dem Öl siebenmal vor dem Herrn springen. Und von dem übrigen Öl in seiner Hand soll er dem, der gereinigt werden soll, auf das rechte Ohrläpplein tun, auf den Daumen seiner rechten Hand, auf die große Zehe seines rechten Fußes. oben auf das Blut des Schuldopfers. Wisst ihr, was ganz Einfaches? Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Aber du bist nur ein Tempel des Heiligen Geistes, wenn der Heilige Geist in deinen Geist einzieht, wenn du wieder geboren bist. Aber der Heilige Geist, das Öl, ist hier das Symbol für den Heiligen Geist. Aber das Salböl, der Heilige Geist, kommt nur dorthin. Was ist hier die Bedingung? Was muss vorher sein? Das Blut. Erst wenn du gereinigt bist durch Jesu Blut, wenn du kommst in kindlichem Glauben als elender Sünder und dich reinigen lässt durch Jesu Blut, ihn annimmst als deinen Erlöser, dann kommt der Heilige Geist. Versteht ihr jetzt, warum das im Alten Testament so minutiös und millimetergenau beschrieben wird? Dass wir es verstehen. Das Öl, Salböl, die Shechina, die Gegenwart Gottes kommt nur, wenn du vorher das Blut hast. Ist dein Herz gereinigt durch Jesu Blut, dann zieht der Heilige Geist ein. Und dann bist du ein Tempel des Heiligen Geistes. Ist ja wunderbar, oder? Gibt es was Schöneres wie das? Aber jetzt haben wir ein Problem. Jetzt ist in mir der Sühnedeckel, der ist drin. Mein Herz ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und ich habe einen hohen Priester, der Herr Jesus. Aber Entschuldigung, was macht er hier im Alten Testament? Er geht immer wieder rein und sprengt Blut auf den Sühnedeckel. Und genauso brauchst du den Dienst des Hohen Priesters, obwohl du ein Tempel des Heiligen Geistes bist, obwohl das Opfer vollkommen fertig ist, es muss nicht wiederholt werden, obwohl in dir der echte Sühnedeckel der Herr Jesus ist, brauchst du immer wieder den Dienst des Hohen Priesters, dass er dich mit Blut besprengt. Das steht in 1. Johannes 1, 7 bis 9. Es wird so einfach erklärt. Wisst ihr, mir geht's einfach darum, dass ihr merkt, im Alten Testament ist alles in Bildern beschrieben, dass wir das Neue Testament besser verstehen. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Zwei Ebenen. Die Bibel sagt, dieser Dienst des Hohepriesters, dass er in meinem Herzen diese Blutbesprengung vornimmt. Ich fühle das nicht, ich merke das nicht, aber ich weiß es. Das geschieht, solange ich im Lichte wandle, ununterbrochen. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass einer von uns mit seiner noch verbleibenden Sündenatur dem dreimal heiligen Gott begegnen könnte. Wir brauchen da jetzt einen Tempel, der ist in unserem Herzen, Tempel des Heiligen Geistes. Und wir brauchen da jetzt einen Mittler, der Herr Jesus. Und da muss der Jesus hingehen und uns die ganze Zeit mit seinem Blut reinigen. Solange wir im Lichte wandeln, dann haben wir wunderbare Gemeinschaft mit Gott. Aber wenn der Herr Jesus uns nicht die ganze Zeit reinigen würde, solange wir im Lichte sind, hätten wir keine Gemeinschaft. Steht ihr? Wir sind so verdorbt, wir haben nur die Sündenatur, wir haben nur diesen alten Körper. Nach der Auferstehung ist er weg. Jetzt sagt die Bibel, wenn es dann aber so weit kommt, dass ihre Sünde bewusst wird, dann muss sie ihm bekennen und dann reinigt er dich wieder mit seinem Blut. Das ist der Dienst des Hohepriesters, den er heute tut. Wir haben heute einen Hohepriester, wir haben heute einen Tempel und wir haben heute Opferblut. Also der Hohepriester ist der Mittler, der Herr Jesus. Der Tempel ist mein eigenes Herz und der hohe Priester tut das Gleiche, was er hier im Tempel in Yom Kippur und in den anderen Diensten getan hat. Er besprengt mein Herz mit seinem Blut, dass ich immer in Gemeinschaft bin mit ihm. Wieso? Jetzt versteht ihr auch, warum es kein Tempel mehr gibt. Kann man mehr tun, als der Jesus getan hat? Nein. Im Hesekiel-Tempel brauchen wir kein Heiligtum. Ist erledigt. Vorbei. Wisst ihr? Muss ich es einfach vergegenwärtigen. Die Bibel zeigt es jetzt in der Bildersprache. Und jetzt kommt natürlich etwas, das müssen wir uns zuerst dran gewöhnen. Wisst ihr, wir leben hier in einer rationalen Welt. Du lebst hier, du stehst morgens auf, dann klingelt der Wecker, dann pfeift der Wasserkocher, dann kriegst du Kaffee, wenn du Kaffee trinkst. Dann isst du dein Butterbrot, falls du Butterbrot isst, ist egal, ich esse Müsli von daher. Egal was du machst, du gehst ins Geschäft, du fährst Auto, du drehst den Schlüssel rum, du redest mit deiner Frau, du liest Zeitung, du liest Bibel, du liest deine Bücher, du bist vollkommen auf diese Welt zentriert. aber dass da etwas ganz anderes ist. Wisst ihr, das ist uns doch in diesem komisch verderbten Hirn nicht klar. Dass sie uns wirklich was völlig anderes ist, dass wir ihre völlig andere Ebene leben. Wisst ihr, wir lesen Epheser 2, Vers 6 und das lesen wir wunderbar, was hier die Bibel sagt. Kein Mensch denkt drüber nach und überlegt sich die Konsequenz. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Ein Teil von dir und mir ist seit der Wiedergeburt, von der Sekunde, wo du ein Tempel des Heiligen Geistes bist, in die himmlischen Orte versetzt. Wisst ihr, das musst du dir mal vorstellen. Ich habe direkten Zugang, ich zeig's gleich, zu dieser Stiftshütte im Himmel. Ich habe das erklärt auf einer Freizeit in Bad Teina. Da kam meine Schwester zu mir ganz, die war, also entsetzt ist nicht der richtige Ausdruck, die war eher aufgewühlt und sagt, wenn ich das mache, bin ich dann wirklich im Himmel, im Heiligtum? Ich habe gesagt, ja. Aber du fühlst es ja nicht, das Problem. Versteht, jetzt kommt Hebräer 10, 19. Wir haben ja gesagt, Jesus geht ins himmlische Heiligtum, vollführt das alles, diese wunderbare Erlösung. Jetzt kommt Vers 22. Was soll ich jetzt tun als Tempel des Heiligen Geistes? Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Sündendeckel, der Jesus ist in mir. Der hohe Priester besprengt mich mit seinem Blut, dass ich immer Gemeinschaft haben kann mit dem Vater. Drum ist es tödlich, wenn ein Gläubiger nicht im Lichte wandelt und sich nicht dauernd reinigen lässt durch Jesu Blut. Ist gefährlich. Wenn ich das aber tue, jetzt sagt er, so lasst uns nun hinzutreten. Das heißt, ich muss bewusst hinzutreten zu diesem Weg mit wahrhaftigem Herzen. In völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und dem Leib gewaschen mit reinem Wasser. Er sagt, er hat uns einen neuen Weg eingeweiht. Das ist nicht nur so, dass er da einmal durchgegangen ist, sondern der Weg ist offen. Wisst ihr, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, der wird missachtet oft. Ich war mal bei einer extremen Pfingstgruppe, da war ein Mitarbeiter von der Catherine Kuhlmann, wer sich da auskennt, der weiß das. Das war Russell Bixler. Und da haben sie die Leute, ich schätze, 1000 Leute auf die Bühne raufgetan, haben gesagt, wer will die Geistestaufe? Und dann kam diese Fälschung und dann plötzlich fängt ein Dämon an, in Zungen zu reden. Das einzige Mal in meinem Leben, wo ich einen Dämon in Zungen reden gehört habe. Das war so schrecklich, ich habe es nur auf dem Tonband. Das kann man sich nicht vorstellen. Die Leute waren alle völlig schockiert. Dann kamen die Prediger, die Pfingstprediger, die waren wenigstens so ehrlich an dem Punkt, dass sie gesagt haben, das war ein Dämon. War ihnen klar. Und dann kam Bixler, dieser Prediger, dieser amerikanische Prediger, hat erklärt, er hat gesagt, wenn du in die Transzendenz eindringst, Epheser 6, Vers 12, dort sind die Finsternismächte, ist ein Dämonengürtel. Und Daniel 10 sagt, das sind die Dämonen. Da konnten Engel Gottes nicht nach Israel zur Hilfe kommen, weil ihn andere Dämonen abgehalten haben. Der Fürst Persiens, der Fürst Griechenlands, hochinteressant. Wisst ihr, da ist ein Dämonengürtel. Und dieser Dämonengürtel ist Realität. Und dieser Prediger hat gesagt, jawohl, wenn du in die Transzendenz eindringst, dann kann es passieren, dass die Dämonen sich offenbaren. Hat er das erklären wollen, warum hier ein Mensch in Zunge redet und zwar vom Dämon ausgelöst. Heute würde ich vorgehen und zu ihm sagen, lieber Mann, du hast vor Bibel keine Ahnung. Ich zeige dir etwas, es gibt einen Weg, da kommt kein Dämon drauf. Dass dieser Dämon sich äußern konnte, ist ein Zeichen, dass ihr nicht den Weg Gottes geht, sondern dass ihr den Weg der Finsternis geht. Jesaja 35, da wird diese Straße aus Hebräer 10, 19 beschrieben. Wisst ihr, ich bin immer fasziniert, wie die Mosaiksteine Altes und Neues Testament zusammenkommen. Das ist der Weg, den wir mit Freimütigkeit begehen können. Ich kann also jetzt durch den Weg, wohin? Was ist da am Ende von dieser Stiftshütte im Himmel? Was ist dort das Ende? Wo ist das Zentrum? Sühnedeckel. Wer ist der Sühnedeckel? Der Herr Jesus. 2. Korinther 4, 6. Wer ist das Angesicht Gottes? Der Herr Jesus. Ich kann vor Gottes Angesicht direkt in die Gegenwart Jesu gehen, im Glauben, durch diesen lebendigen Weg. Und jetzt erklärt er etwas, das ist ganz wichtig. Und eine Straße wird dort sein, ein Weg. Das ist Hebräer 10, 19. Man nennt ihn den heiligen Weg. Kein Unreiner wird auf ihm gehen. Wenn du nicht gereinigt bist durch Jesu Blut als Gläubiger, wenn du die Besprengung des Hohepriesters nicht hast, kannst du nicht ins innere Heiligtum, dann kannst du nicht in die herrliche Gemeinschaft mit dem Herrn gehen, wie es normal üblich ist. Du bist zwar immer noch gerettet, wiedergeboren, aber du kannst die Gemeinschaft nicht so haben. Sondern er ist für sie, die auf dem Weg wandeln, die wirklich einmal Jesus nachfolgen. Selbst einfältige,
werden nicht irre gehen. Auf dem Weg kannst du keinen Fehler machen. Versteht ihr? Ich mache Fehler. Wenn ich mir überlege, was ich in meinem Leben für Fehler gemacht habe, dann könnte ich manchmal mit dem Kopf an die Wand hüpfen. Und ich könnte mit meiner Frau sagen, hätte ich das anders gemacht, jenes anders gemacht, vor 30 Jahren das besser, vor 40 Jahren jenes, vor 3 Wochen, vor 10 Minuten. Wisst ihr, ich finde dauernd Fehler. Aber auf diesem Weg, wenn du durch Jesu Blut ins innerste Heiligtum gehst, vor das Angesicht Jesu, vor der Sühnedeckel, kannst du keinen Fehler machen. Die Bibel sagt, da kann nicht einmal ein einfältiger einen Irrtum begehen. Dort wird es keinen Löwen geben. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Teufel kann in diesen Weg nicht rein. Er kann nicht auf den Weg, er kann nicht dazwischen funken, er kann nicht einmal reinwirken. In diesem Weg, wenn du auf dem Weg gehst, durch Jesu Blut, vor das Angesicht Jesu, kann der Teufel nichts tun. Er kann nichts tun. Er kann nur wieder wirken, wenn du wieder im Fleisch bist, wieder das aufgibst. Dann kann er wirken. Aber er kann hier nicht drauf. Kein Raubtier wird zu ihm herankommen, kein Dämon. Der Löwe ist der Teufel, die Raubtiere sind die Dämonen. Oder dort angetroffen werden, sie können da gar nicht drauf, verstehst du? Wenn du durch Jesu Blut in diesem heiligen Weg bist, da kann dir keiner. Das ist gigantisch. Wieso kommen die Leute, gebietet dem Teufel? Wo steht das in der Bibel? Versteht, ich muss nur auf diesem Weg bleiben, da passiert mir gar nichts. Sondern die Losgekauften werden darauf gehen. Das einzige Mal muss ich nur erklären, wo Gebote wird, ist Apostelgeschichte 16, wo Paulus einen Pythonsgeist von der Pythia, vom Orakel von Delphi austreibt. Und das erst nach Wochen. Aber in der Lehre der Apostel wird diese Praxis nicht mehr aufgegriffen, dass wir sie so machen sollen. Die Bibel sagt dann, der Jesus, wenn es wirklich massiv Finsternismächte hat, dann gibt es ein anderes Mittel. Er sagt, faste und bete, wird zweimal wiederholt. Das ist das Einzige, was der Jesus als Lehre für die Gemeinde dann noch hat auf dem Sektor. Wirkt aber genauso. Aber hier sagt er, du brauchst keine Angst haben, das sind die Losgekauften, werden darauf gehen, die Geretteten, die ein Tempel des Heiligen Geistes sind, die wiedergeboren sind. Der Teufel kann nichts tun, versteht ihr? Er kann nicht. Wisst ihr, jetzt kommen die Leute und sagen, oh, ist das wunderbar. Sie haben Steine gebrochen, sie züchtet eine rote Kuh. Jetzt wird hier ein Tempel gebaut. Und ich sage, Entschuldigung, du bist ein paar tausend Jahre zu spät dran. Der Tempel des Heiligen Geistes bist du. Jetzt musst du gucken, dass dein Tempel gebaut wird. Jetzt versteht ihr ja, was die Bibel mit Auferbauung im Geist meint. Was sie meint mit lebendigen Steinen. Was sie meint mit dauernder Reinigung durch Jesu Blut. Sie will, dass du dauernd gereinigt wirst. Sie will, dass du dauernd hier ein lebendiger Stein bist, dass du wirklich zu diesem Tempel gehörst und das Paket, was der Jesus dir als Hohepriester geschenkt hat, den Platz am Leib Christi, dein Maß des Glaubens, deine persönliche Gnadegabe, dein Arbeitsfeld, deine Werke, dass du es einfach auslebst mit Hilfe des Hohepriesters. Und dann, letztendlich, dann kümmerst du dich nicht mehr auf das menschliche Zeugs, dann bist du auch unabhängig von Menschen, dann bist du aus meiner Sicht nicht mehr zu stören. Dann bist du frei, der Hohepriester macht's. Und dann wird etwas passieren, was wieder im Yom Kippur, das weiß ich jetzt nur aus dem Yom Kippur, von 3. Mose 16, Vers 13, dort steht was ganz einfach. Und er lege das Räucherwerk, und das Räucherwerk sind die Gebete der Heiligen, steht in Offenbarung 5, Vers 8. Er lege das Räucherwerk auf das Feuer vor dem Herrn, damit die Wolke des Räucherwerkes den Sühnedeckel verhüllt. Hier war es nötig, dass er nicht stirbt, aber bei uns ist es so. In dem Moment, wenn du ein Tempel des Heiligen Geistes bist, wie du wirklich im Lichte wandelst und der Hohepriester, der in dir wohnt, auch als Sühnedeckel, sein Blut sprengt, dann passiert etwas. Dann kommt das Normale, was die Schechina, die Wolke- und Feuersäule, die in dir ja drin ist, die hat einen freien Raum, was die bewirkt. Die bewirkt dann, dass du anfängst, Räucherwerk um den Sühnedeckel aufsteigen zu lassen. Dann beginnst du, der Jesus anzubeten für das, was er getan hat. Dass er dein Hohepriester ist, dass er dein Sühnedeckel ist, dass du ein Tempel des Heiligen Geistes sein kannst, dass du gereinigt sein darfst durch Jesu Blut, dass du mit Christus gekreuzigt bist, dass du mit ihm in die himmlischen Orte versetzt bist, dass du begraben, auferstanden bist. Entschuldigung, da kommst du ja aus dem brennenden Herz gar nicht mehr raus, versteht ihr? Naja, sag's mal vorsichtig. Sind wir doch mal ehrlich, brennt's im Herzen? Wisst ihr, warum es nicht brennt? Das ist ganz einfach. Jetzt könnte man sagen, jetzt musst du in die Seelsorge. Musst du jemand die Hände auflegen? Oder solche falschen Praktiken. Steht überhaupt nicht in der Bibel. Steht was ganz anderes. Lukas 24. Ich lese ab 26. Das sind Leute, bei denen brennt es nicht. Das ist ein Musterbeispiel. Jetzt treffen sie den Herr Jesus. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Merkt ihr jetzt was? Ich kenne jemanden, der sich Bruder nennt, der sagt, er liest das Alte Testament nicht mehr, hat ihm nichts mehr zu sagen. Und ich sage, da kriegst du aber ein Problem. Du machst genau das Gegenteil von mir, Jesus. Er geht hin aus allen Schriften. Das haben wir heute Morgen gemacht. Wir haben aus allen Schriften den Tempel, der Mittler bis hin im Neuen Testament zum Zentrum betrachtet. Und da steht jetzt ganz einfach, er hat ihnen die Schriften ausgelegt. Vers 31. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Wenn du das begreifst, dass du ein Tempel des Heiligen Geistes bist, wenn du begreifst, dass ein hoher Priester für dich ins himmlische Heiligtum gegangen ist und eine völlige Erlösung geschaffen hat durch sein Blut, wenn du begreifst, dass du ihn in dir selber drin hast, als du wiedergeboren wurdest, dass der Jesus in dir wohnt, dass du selber dieser Tempel des Heiligen Geistes mit dem Heiligtum bist, wo ein Sühnedeckel der Jesus selber drin ist, wenn du begreifst, dass hier auch das Blut weiter gesprengt wird, du wirst weiter gereinigt, dass das alles organisch zum Leib Christi gehört, mit dem Haupt verbunden, das kannst du jetzt nicht mehr beschreiben, die Bibel sagt es nur in Bildern, ein Haupt und der Leib, wir können es wohl nicht besser verstehen, dass du zu diesem wunderbaren Organismus gehörst. Und wenn du wirklich im Lichte wandelst, du dann auch mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Und dass du dann tatsächlich jemand bist, der Gott dient. Und dann bist du ein wahrhaftiger Tempel. Und dann offenbart sich Gott wahrhaftig in dir. Geschwister, ich sage es mal ganz ehrlich. Das kann man jetzt wunderschön predigen und wunderschön erklären. Aber da geht es mir kalter Rücken runter. Da muss ich mir ganz ehrlich sagen, was sind wir für Chaoten? Versteht ihr? Wir haben den Heiligen Geist in uns. Die Bibel sagt uns ganz nüchtern sachlich, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Die Bibel sagt uns, die Schechina, die Wolke und Feuersäule ist in dir. Sie sagt klipp und klar, der hohe Priester ist in deinem Herzen. In 2. Korinther 6, ab Vers 14 bis 7, sagt die Bibel, er will unter uns wandeln und in uns. Das heißt, der Jesus ist gegenwärtig. Und ich kann mich reinigen lassen von seinem Blut. Ich kann mich von jeder Bindung befreien lassen. Jedes Elend nimmt er weg, wenn ich will. Und das habe ich alles. Ist euch klar, was es dann für eine Form des Unglaubens und eigentlich eine Unehre ist dem Herr Jesus gegenüber, wenn wir beginnen rumzujammern? Wisst ihr, Entschuldigung, es ist halt so, so sind wir. Aber warum zeigt uns Gott das alles? Nicht, dass wir noch gescheiter werden, dass wir noch intelligenter werden, sondern aus einem ganz einfachen Grund. Dass wir endlich beginnen, uns wie ein Tempel des Heiligen Geistes zu benehmen. Dass wir endlich dafür sorgen, dass die Schechina, die Wolke und die Feuersäule, die Fülle des Heiligen Geistes in uns vollständig da ist. Dass wir dafür sorgen, dass wir dauernd mit dem Blut besprengt sind. Dass wir danach lechzen, dass der hohe Priester, der Herr Jesus, dieses Werk an uns tut. Und dann wird es passieren, was die Bibel sagt, sie folgen dem Lamme, wohin es geht. Das ist etwas, das ist keine Theorie. Das ist Praxis. Jetzt muss ich hingehen und sagen, Herr, wie mache ich das? Ich staune, ob dieser ältere Schwester, dass die den Mut hatte zu kommen, die war so ehrlich, dass sie gesagt hat, nee, das ist mir nicht klar. Bin ich da wirklich drin auf dem Weg? Wenn ich im Glauben komme durch Jesu Blut, gehe ich dann wirklich, ihr müsst euch mal vorstellen, ich durchschreite alle Himmel. Ich spüre das nicht, aber die Bibel sagt, es ist so. Ich gehe doch alle Himmel durch in die letzte Dimension Gottes und stehe vorm Sühnedeckel, stehe vorm Angesicht Jesu, muss ich vorstellen. Wisst ihr, wo der Hake ist? Ich muss das tun, was der Herr Jesus sagt, wenn er sagt, wer Gottes Wort hört und tut. Ich muss wirklich glauben und dann muss ich es tun. Jetzt habe ich viel Arbeit und ihr, versteht ihr? möchte beten. Jesus, wir sind nicht in der Lage, mit unserer verdorbten alten menschlichen Natur, auch mit unserem begrenzten menschlichen Verstand, auch mit unserer begrenzten Auffassungsgabe, diese Herrlichkeit in der Tiefe vollständig zu erfassen. Du hast in deiner Gnade dein Wort so inspiriert, dass wir es durch diese Bilder auch des Alten Testamentes verstehen können. Und du hast es so gemacht, dass wir begreifen, was es für eine Herrlichkeit ist, dass du uns wiedergeboren hast. Du bist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen eingezogen, nachdem du vorher unser Herz gereinigt hattest. Wie in 3. Mose 14, wie bei der Reinigung vor Aussatz, wo das Blut war, kam das Öl drauf. Der Heilige Geist ist in unseren Geist eingezogen. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Was für ein Vorrecht. Und wir können nur demütig um Vergebung bitten, dass wir diese große, herrliche Stellung in Christus so gering geachtet haben und so lumpig gelebt haben, statt dir, dem Lamme, zu folgen, wohin du gehst. Du bist der große hohe Priester. Du kannst auch jetzt, egal wo einer von uns steht, egal wo ich stehe, beginne jetzt dieses große Werk, das du für uns getan hast. Du vertrittst uns vom Vater Tag und Nacht. Uns neu so tief besprengen mit deinem Blut in unseren Herzen, dass das alles wieder aufbricht, dass wir vom Heiligen Geist überflutet werden. Und zwar nicht so, wie es die Schwärmer sagen, sondern echt, dass wir wahrhaftig dir, dem Lamme, folgen, wohin du gehst und etwas sein dürfen zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Dass unsere Herzen mehr brennen als die der Emmausjünger und dass wir etwas sind zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Du möchtest es wirken. Du kannst es tun über Bitte und Verstehe zu deiner Verherrlichung. Amen.